SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous mit den Mittagsinformationen von Schweizer Radio. Planen Sie eine Operation? Dann Obacht! Eine neue Webseite des Preisüberwachers vergleicht Spitaltarife schweizweit.
Da haben Sie als Konsument, Konsumentin schon die Möglichkeit, wenn es vorher geplant wird, sich einerseits über den Preis, aber auch via Weiterleitung dann über Qualitätsindikatoren zu informieren.
4 Mächte, ein Krieg. In Syrien gibt zurzeit vor allem Russland den Ton an, sagt die Nahost-Expertin. Kanadier ganz entzaubert. Die Schweizer Curler schnappen den Eismeistern die Bronzemedaille weg. Ruth Dreyfus. Vor 25 Jahren wurde sie Bundesrätin, dank dem Druck der Frauen. Daher auch Dreyfus' Appell an diese.
Ich brauche euch, um meine Tätigkeit im Bundesrat auszuüben. Vergisst nie, dass ihr der Souverän sind. Yeah!
Doch was hat es gebraucht, bis es soweit war? In einem exklusiven Interview sprechen Ruth Dreyfus und Christian Brunner zusammen über diese turbulenten Tage im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic und Isabel Meissen. Sie hat die Nachrichten.
An den Olympischen Spielen in Südkorea hat die Schweizer Delegation nun 13 Medaillen. Die Schweizer Curler bezwangen Kanada mit 7-5 und holten damit die Bronzemedaille. Nach der Niederlage im Halbfinal gegen Schweden gestern habe sich das Team wieder gut gefangen, sagt Claudio Petz.
Ja, es war schwierig, es war keine einfache Nacht, nicht so viel Schlaf gehabt. Und ziemlich nervös gewesen vor dem Spiel, aber es ist schon das dritte Mal, wo wir aus dem Tiefen rauskommen diese Woche und irgendwie hat uns das auch das Vertrauen gegeben zum Schluss.
Zum Erfolg der Schweizer Olympiadelegation hat auch Skicrosserin Fanny Smith beigetragen. Sie gewann ebenfalls die Bronzemedaille. Und im olympischen Eishockeyturnier hat sich Russland für den Final qualifiziert. Die Russen schlugen die Tschechen mit 3-0. Im Final trifft Russland entweder auf Kanada oder Deutschland. Dieses Halbfinalspiel beginnt um 10:50. In der syrischen Region Ostghouta ist es zu weiteren Luftangriffen gekommen. Dies melden Nachrichtenagenturen. Es sei der 6. Tag in Folge, an dem Kampfflugzeuge Bomben abgeworfen hätten. Es seien mehrere Spitäler getroffen worden, heißt es weiter. Die Angriffe würden von syrischen Regierungstruppen geflogen, meldet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Großbritannien, die der Opposition nahesteht. Die Region Ostghouta gilt als Rebellengebiet. Laut Angaben des UNO-Welternährungsprogramms haben rund 400.000 Menschen in Ostghouta kaum noch Lebensmittel. Zudem fehle es akut an Medikamenten. An Menschenrechtsverletzungen im Bürgerkriegsland Südsudan beteiligten sich sowohl Anhänger der Regierung wie auch der Opposition. Zu diesem Schluss kommt ein neuer UNO-Bericht. Er identifiziert über 40 hochrangige Südsudanesen, welche sich direkt an solchen Taten beteiligt haben sollen. Darunter seien Gruppenvergewaltigungen und Verstümmelungen. Manchmal würden Opfer gezwungen, ihre eigenen Familienmitglieder zu verletzen. Ganze Dörfer würden zerstört. Die UNO-Kommission stützt sich laut eigenen Angaben auf ein Dossier mit 58.000 Dokumenten und 230 Zeugenaussagen. In Australien hat der stellvertretende Premierminister Barnaby Joyce seinen Rücktritt angekündigt nach einer Serie von Affären. Joyce tritt auch als Chef der konservativen National Party ab. Für die rechtsliberale Koalitionsregierung von Premierminister Malcolm Turnbull bedeutet der Rücktritt von Joyce eine erhebliche Belastung. Barnaby Joyce wird sexuelle Belästigung vorgeworfen. In die Schlagzeilen war er unter anderem auch wegen eines Verhältnisses mit einer ehemaligen Mitarbeiterin geraten. Der deutsche Staat hat im letzten Jahr einen Überschuss von 36,6 Milliarden Euro erzielt, so viel wie noch nie seit der Wiedervereinigung 1990. Dies hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Demnach waren die Überschüsse der Bundesländer am höchsten, mit gut 16 Milliarden. Auch alle übrigen Ebenen des Staates, Bund, Gemeinden und Sozialversicherungen, schlossen positiv ab. Als Gründe nennt das Deutsche Bundesamt für Statistik mehr Steuereinnahmen, mehr Sozialbeiträge wegen der guten Arbeitsmarktlage und weniger Ausgaben für das Bezahlen von Schulden wegen der niedrigen Zinsen. Der Schweizer Rückversicherungskonzern Swiss Re hat im letzten Jahr weniger verdient. Swiss Re erzielte nach eigenen Angaben einen Gewinn von gut 330 Millionen Dollar. Ein Jahr davor waren es noch über 3,5 Milliarden Dollar. Grund für den Rückgang seien die Naturkatastrophen, die das Ergebnis belasteten, teilt Swiss Re mit. Nach den Wirbelstürmen in den USA und in der Karibik, dem Erdbeben in Mexiko und den Waldbränden in Kalifornien gab es Schadensforderungen von 4,7 Milliarden Dollar. Der Schweizer Bauchchemiehersteller Sika meldet für das vergangene Jahr Rekordzahlen. Der Umsatz stieg um 9% auf rund 6,2 Milliarden Franken. Der Reingewinn nahm um 14,5% zu auf knapp 650 Millionen Franken. Das Wetter. Heute und morgen liegt weiterhin verbreitet Hochnebel mit einer Obergrenze von 1600 bis 1900 Metern. In den Alpen scheiden nebst Wolkenfeldern die Sonne. Morgen lockert es auch im Flachland stellenweise auf. Im Süden ist es bewölkt und stellenweise fällt Schnee oder Regen.
Die Gesundheit ist uns zwar lieb und teuer und im wörtlichen Sinne zu teuer, das sieht auch der Preisüberwacher so. Er sagte an seiner Jahresmedienkonferenz in Bern, die Krankenkassenprämien seien seit 20 Jahren jedes Jahr durchschnittlich um 4,5% gestiegen. Was tun? Eine Maßnahme des Preisüberwachers. Eine Webseite. Gaudenz Wacker.
Stefan Meyerhans rechnet vor. 1.752 Franken teurer sei die Behandlung eines Herzinfarkts im Inselspital in Bern als in einer Klinik im Tessin. Ein Preisunterschied von rund einem Drittel. Als Patient sei einem das natürlich egal, so Meyerhans. Ganz abgesehen davon, dass wohl kaum jemand nach einem Herzinfarkt als erstes mal rasch den Taschenrechner zückt.
Aber aus Sicht der Krankenkasse oder uns Prämienzahler ist es relevant, was ein Eingriff kostet.
Denn noch immer gäbe es zu wenig Transparenz im Gesundheitswesen.
Vieles ist eine Dunkelkammer und viele Leute sehen auch nicht einmal die Rechnung, wenn sie im Spital gewesen sind, obwohl es eigentlich nötig wäre, dass sie mindestens eine Kopie der Rechnung erhalten, wird nicht einmal das flächendeckend umgesetzt.
Wenn es mehr Einblick in die Kosten gäbe, dann steige auch das Preisbewusstsein. Diesen Einblick soll eine neue Webseite des Preisüberwachers bieten. Sie ermöglicht einen Preisvergleich bei 20 gängigen Spitalbehandlungen, von der Blinddarmentfernung bis zur Geburt, zwischen Spitälern schweizweit. Mangelnde Kostentransparenz in einem anderen Bereich gab in den letzten Tagen viel zu reden, die Löhne von Spitalchefärzten. Sie verdienten teils deutlich mehr als 1 Million Franken im Jahr, rechnete ein privater Vergütungsexperte diese Woche im Schweizer Fernsehen vor. Wobei hier niemand den genauen Überblick hat, eine offizielle Statistik existiert nicht. Auf eine Frage von Radio SRF äußerte sich der Preisüberwacher heute zum Thema. Chefarztlöhne seien nicht der entscheidende Hebel, wenn es darum gehe, die Kosten im Gesundheitswesen zu senken, so Meyerhans. Aber die Diskussion richte den Blick auf mögliche Fehlanreize im System.
Je mehr man tut, je mehr verdient man. Und wenn das in dem Sinne ein Ausdruck dieser Mechanik ist, dann hilft diese Diskussion immerhin, über diese Fehlanreize nachzudenken und sich darüber Gedanken zu machen, wie man Fehlanreize aus dem System entfernen kann.
Er mache sich schon lange Gedanken über das Kostenwachstum im Gesundheitswesen und er habe auch längst verschiedene Vorschläge gemacht. Wohl auch mit Blick auf Politikerinnen und Politiker stellt Meyerhans vor den Medien fest.
Die meisten Vorschläge, viele Vorschläge liegen auf dem Tisch. Nur umsetzen muss man sie umsetzen, umsetzen, umsetzen.
38 konkrete Vorschläge einer Expertengruppe, der auch der Preisüberwacher angehört, liegen seit dem letzten Herbst öffentlich vor. Das Departement von Gesundheitsminister Alain Berset hat derzeit den Auftrag, nun konkrete Massnahmen auszuarbeiten.
Gaudenz Wacker. Einige Fragen lässt der Bericht noch offen. Die Fragen stellen wir dem Preisüberwacher hier gleich nochmal. Herr Meyerhans, ich habe vorhin die Seite mit den Spitaltarifen angeschaut. Eine Blinddarmoperation zum Beispiel kostet im Kanton Zürich zwischen 6.600 und 7.400 Franken, je nach Spital. Im Wallis etwas über 6.000 Franken. Was nützen mir nun diese Informationen? Was kann ich damit machen?
Ja, es gibt natürlich nicht nur der Blinddarm, sondern es gibt auch andere Eingriffe, sogenannte Wahleingriffe, die auf dieser Webseite sind, also zum Beispiel orthopädische Eingriffe. Und da haben Sie als Konsument, Konsumentin schon die Möglichkeit, wenn es vorher geplant wird, sich einerseits über den Preis, aber auch via Weiterleitung dann über Qualitätsindikatoren zu informieren. Und so können Sie vielleicht einen bewussteren Entscheid fällen.
Es gibt also mehr Transparenz. Wissen jetzt das, wenn ich im Kanton Zürich beispielsweise wohne, kann ich da in einem anderen Kanton mich operieren lassen zum gleichen Preis?
Also grundsätzlich ist das geregelt vom Krankenversicherungsgesetz und wir haben an und für sich heute überall in der ganzen Schweiz die Möglichkeit, uns operieren zu lassen. Nicht in allen Einzelheiten, also es lohnt sich vorher noch nachzufragen bei der Krankenversicherung, inwieweit das gedeckt ist. Aber grundsätzlich haben wir die Möglichkeit, als Schweizerinnen und Schweizer in der ganzen Schweiz uns behandeln zu lassen.
Die Politik diskutiert eifrigst darüber, wie sich die Kosten im Gesundheitswesen eindämmen lassen. Sie versuchen seit Jahren, Medikamentenpreise zu senken, medizinische Instrumente zu verbilligen. Die Gesundheitskosten sind auch eben auch Ihre große Sorge. Trotzdem, diese Kosten steigen ständig. Nützt Ihre Kritik einfach nichts?
Ja, wir haben einerseits eine Preisfrage und andererseits eine Mengendiskussion. Und diese zwei Dinge muss man klar auseinanderhalten. Auch wenn wir in der Vergangenheit die Preise von vielen, sei es Medikamenten oder Mitteln oder Spitaltarifen, in der Vergangenheit stark senken konnten, wo es um Hunderte von Millionen Franken geht, so nützt das relativ wenig, wenn der Multiplikator, also die Quantität, eben ungebremst zunimmt. Und heute haben wir aus meiner Sicht nicht nur ein Preisproblem, sondern vor allen Dingen ein Mengenproblem, wenn die Menge unbeschränkt steigt, möglicherweise auch mit Eingriffen, die nicht notwendig sind, dann kostet das in der Endfaktur halt dann zu viel oder eben mindestens mehr.
Braucht es eigentlich eine Mengendiskussion?
Ja, ich glaube, es braucht auch diese Mengendiskussion. Ich war letztes Jahr in einer Expertengruppe und da hat man unter anderem Zahlen diskutiert, dass etwa 20% von den 30 Milliarden, die wir heute ausgeben, dass die eigentlich überflüssig wären oder nicht unbedingt nötig wäre. Das heißt, hier braucht es insbesondere Anreize, dass man die Menge nicht ständig steigert, sondern eben die Menge auch reduziert. Und darüber müssen wir jetzt vertieft nachdenken.
Sehen Sie Chancen, dass Sie gehört werden?
Ich glaube, die Diskussion hat an, soll ich sagen, Virulenz gewonnen. Ich glaube, es sind mehr Menschen, die davon bewegt sind. Und ich glaube und habe den Eindruck, auch aufgrund meiner Diskussionen mit National- und Ständerat in den entsprechenden Kommissionen, dass heute der Wille viel größer ist, etwas vorwärts zu bringen, als es noch vor 2-3 Jahren der Fall war.
Wer soll denn entscheiden, was operiert wird und was nicht?
Also grundsätzlich haben wir ja die Therapiefreiheit und natürlich soll der Arzt quasi das Beste für den Patienten tun und entscheiden, aber man muss auch dafür sorgen, dass die gesamte Transparenz da ist und dass man auch die Alternativen hört und der Arzt zusammen mit dem Patienten einen aufgeklärten Entscheid fällen kann.
Sagt der Preisüberwacher Stefan Meyer-Hans im Rendezvous. Und hier geht es so weiter. Da ist etwas faul, sagen die Schweizer Gemüsebauern und treten aus dem Bauernverband aus. In Syrien sei Russlands Politik ambivalent und doch sei Syrien der Spielmacher in diesem Krieg. Geostrategische Überlegungen der Nahost-Expertin gleich als nächstes. Und kein Wespenschwarm, sondern eine Drohne hören wir hier. Diese dient als Ausbruchshilfe für Häftlinge. Großes Umpflügen. Die Gemüseproduzenten treten aus dem Schweizerischen Bauernverband aus. Der Grund, die Mitgliederbeiträge sind massiv gestiegen. Max Sackermann mit den Details.
30'000 Franken im Jahr hat der Verband der Schweizer Gemüseproduzenten bis jetzt an den Schweizer Bauernverband abgeliefert. Neu verlangt der SBV 7-mal mehr. Das widerspiegelt die Veränderungen in der Landwirtschaft, begründet SBV-Vizedirektor Urs Schneider die Erhöhung.
Der Milchpreis ist markant zurückgegangen, die Getreidefläche ist auch zurückgegangen und der Preis hat sich halbiert. Im Gegenzug hat die Fläche der Gemüseproduzenten zugenommen, die Wertschöpfung ist in etwa geblieben und das hat jetzt eben markante Verschiebungen gegeben gegenüber vor 10, 20 Jahren.
Die Gemüsebauern erwirtschaften heute rund einen Zehntel der Landwirtschaftserträge in der Schweiz. Hinter den Milchbauern und den Fleischproduzenten sind die Gemüsler inzwischen der drittgrößte Faktor in der Schweizer Landwirtschaft. Da seien höhere Mitgliedsbeiträge an den Dachverband unvermeidlich, geben selbst die Gemüseproduzenten zu. Dann aber wollten sie auch mehr Einfluss im Verband, fordert Jimmy Marietto, der Präsident der Gemüsebauern. Konkret mehr eigene Vertreter im SBV-Vorstand.
Wenn etwas der Gemüsebau mehr zu leisten hätte, auch mehr Entscheidungskompetenzen innerhalb von den Bauernverbänden gehabt hätte.
Der Konflikt zwischen Gemüsebauern und dem Bauernverband ist nicht das einzige Problem des SBV. Erst diese Woche wurden weitere Unstimmigkeiten deutlich. Bauernverbandspräsident Markus Ritter boykottierte Gespräche mit Wirtschaftsminister Schneider-Ammann über einen möglichen Freihandelsvertrag mit südamerikanischen Staaten. Viele Untersektionen des Bauernverbandes aber nahmen daran teil. Spielten also auch politische Gründe eine Rolle beim Austrittsentscheid der Gemüseproduzenten? Nein, betont der oberste Gemüsebauer Jimmy Marietto.
Wir haben da gar keinen politischen Hintergedanken. Wir anerkennen die Leistung des Schweizerischen Bauernverbandes für die Gesamtlandwirtschaft und streben auch eine künftige enge Zusammenarbeit mit ihr.
Auch Bauernverbands-Vizedirektor Schneider kann keine politischen Differenzen erkennen.
Gerade bei den Gemüseproduzenten ist es ja so, dass der Grenzschutz zum Beispiel, der eben zu Diskussionen führt, sehr wichtig ist.
Auch wenn der Gemüseproduzentenverband nur eines von 85 SBV-Mitgliedern sei, schwäche der Austritt der Gemüseproduzenten aber die Bauern insgesamt. Das sei bedauerlich und hoffentlich noch nicht das letzte Wort.
Die Türe beim Bauernverband bleibt offen und wir sind zu weiteren Gesprächen bereit und hoffen, dass wir eine Lösung finden werden.
Schon nächste Woche wollen Gemüseproduzenten und Bauernverbandsvertreter wieder zusammensitzen.
In Syrien tobt der Krieg weiter, wir haben es in den Nachrichten gehört. Der UNO-Sicherheitsrat konnte sich bisher auch nicht zu einer befristeten Waffenruhe durchringen. Besonders heftig wird an zwei Schauplätzen gekämpft, nahe Damaskus in Ost-Ghuta und an der türkisch-syrischen Grenze in Afrin. Dort kämpfen türkische Verbände nicht nur gegen Kurden, sondern auch gegen Syrer. Frage an die Nahost-Experten des österreichischen Standards Gudrun Harrer: Verwandelt sich jetzt der Bürgerkrieg in Syrien in einen offenen Krieg zwischen der Türkei und Syrien?
Ja, diese Gefahr besteht. Also wenn die syrische Armee und die türkische Armee aufeinanderprallen, dann haben wir eine völlig neue Dimension dieses Krieges, die wir vorher nicht gehabt haben. Aber man muss sagen, dass bisher eben beide Seiten Stellvertretertruppen verwenden. Die Türken verwenden eben syrische Rebellenkräfte, die in ihren Diensten stehen, und umgekehrt auch das Assad-Regime setzt bei Afrin auch abhängige Milizen ein und nicht selbst die eigene Armee.
Russland hielt ja die Stellung in Afrin bis vor einigen Wochen und dann zog Russland ab. Welche Strategie verfolgen denn da die Russen?
Ja, die Russen sind einerseits sehr unglücklich darüber, dass eben die Amerikaner mit den Kurden eben in Nordostsyrien etwas bilden, wovon Russland fürchtet, dass es auf eine Spaltung Syriens hinausläuft. Und in zweiter Linie gefällt Russland auch nicht eine leichte türkisch-amerikanische Annäherung. Und was jetzt passiert in Afrin, dass Russland plötzlich wieder sozusagen erlaubt, dass das unter Regimekontrolle kommen soll, ist eine Warnung an die Türkei: Wenn ihr Geschäfte mit den Amerikanern habt, dann verschlechtern sich unsere Beziehungen. Man darf auch nicht vergessen den Vorfall vor kurzem in Deir ez-Zor, wo russische Sicherheitsleute und vielleicht Hunderte bei US-Luftangriffen ums Leben gekommen sind.
Welche Rolle spielen eigentlich die USA? Ich meine, einerseits sind sie ja Partner der Türkei und unterstützten zumindest zuerst ganz deutlich die Kurden, die syrischen Kurden.
Ja, das ist eine sehr unentschiedene Politik. Also eigentlich ist die amerikanische Politik für Syrien nicht ausformuliert, wie für fast überhaupt nichts im Nahen Osten. Also sie wollen einerseits eben mit den Kurden zusammenarbeiten, andererseits wollen sie natürlich den NATO-Partner Türkei erhalten und freundlich stimmen. Und also sie wissen einfach nicht, das ist keine Politik.
Wir haben ja jetzt viele Gegenspieler. Wenn wir jetzt nur mal die vier genannten nehmen, Russland, USA, die Türkei und Assad. Wer ist eigentlich der Stärkste in diesem Bunde?
Also politisch vermitteln kann eigentlich wirklich nur Russland im Moment. Also das sind die einzigen, die mit allen reden können. Sie können nicht alles bewirken, sie haben nicht auf alles Einfluss. Zum Beispiel, sie haben den Iran nicht völlig in der Hand. Sie kontrollieren auch das Regime nicht völlig, aber sie sind eigentlich der Spielmacher dort.
Zum Schluss noch zum anderen Schauplatz, Ost-Ghuta. Da wird ja gekämpft. 400.000 Menschen sind eingeschlossen. Die Zivilbevölkerung leidet extrem. Worum geht es eigentlich militärisch bei diesem Kampf um Ost-Ghuta?
Also man muss schon sagen, es ist entsetzlich zynisch. Also ich bin davon überzeugt und viele andere auch, dass der Kampf gegen Zivilisten wirklich ein Teil der Assad'schen Strategie ist. Also das ist nicht in Kauf genommen, sondern das ist gewollt, das ist Terror gegen die Zivilbevölkerung, die wird umgebracht, die hat den Preis zu bezahlen. Aber wofür hat sie den Preis zu bezahlen? Natürlich gibt es auch in der Ost-Ghuta eine Situation wie früher in Aleppo, also wie im Winter 2016, dass eben die Rebellenverbände, die dort sind, gemischt sind mit extremistischen Kräften, die eben nicht unter dem Waffenstillstand fallen. Also das stimmt einfach. Also diese russische Position oder die Assad-Position stimmt. Die Russen haben sich bemüht, eben diese Kräfte und andere Islamisten irgendwie zum Abzug zu bringen. Die werden alle nach Idlib geschleust, wo es dann irgendwann wieder losgehen wird. Und das ist alles gescheitert. Und es dürfte wohl zu einer Bodenoffensive kommen. Und wie gesagt, also das Assad-Regime nimmt da nicht nur keine Rücksicht, sondern das ist einfach auch Strategie.
Sagt die Buchautorin und Nahost-Expertin des österreichischen Standards Gudrun Harrer. Sie kennen es vielleicht von früher aus, Filmen, Comics oder Zeitungsartikeln. Jemand schmuggelt in einem Kuchen oder Brotlaib eine Feile ins Gefängnis und hilft so, dem Häftling auszubrechen. Die Realität sieht allerdings schon längst anders aus. Wer heute etwas in ein Gefängnis schmuggeln will, nimmt eine ferngesteuerte Drohne. Mehrere Schweizer Haftanstalten haben deshalb reagiert und wirklich ein Drohnenabwehrsystem installiert. Rahel Walser hat sich eines zeigen lassen.
Eine Drohne schwirrt vor dem Fenster eines Häftlings. An ihr baumelt ein kleines Paket. Der Häftling versucht, durch das Fenstergitter mit einem Holzstock an das Paket zu gelangen. Es enthält Drogen und ein Mobiltelefon. Diese Szene spielte sich in einem Londoner Gefängnis ab und wurde von Überwachungskameras gefilmt. Auch in der Schweiz habe es schon zwei Vorfälle solcher Art gegeben, so Marcel Ruf, Direktor der Strafvollzugsanstalt Lenzburg.
Die Drohnen wurden in diesen zwei Fällen von Drittpersonen von draußen, die ferngesteuerte Drohnen ins Gefängnis fliegen wollten, mit Betäubungsmitteln und Mobilfunktelefonen ausgerüstet.
In der Strafvollzugsanstalt Lenzburg selber gab es bisher zwar keinen nachgewiesenen Fall von Drohnenschmuggel. Gefängniswächter hätten jedoch mehrfach den Verdacht geäußert, ein solches Fluggerät zu hören. Für den Gefängnisdirektor Grund genug, aufzurüsten. Seit letztem November hat die Anstalt ein Drohnenabwehrsystem in Betrieb.
Auf der einen Seite agieren wir lieber als reagieren. Das heißt, wenn wir eine Gefahr erkennen, dann versuchen wir, etwas dagegen zu machen, damit es gar nicht so weit kommt, dass es ein negatives Erlebnis gibt für uns. Die zweite Seite ist, dass die Politik bei uns, der Grosse Rat, eine Interpellation gemacht hatte 2016 und quasi auch gesagt hat, dass man im Gefängnisbereich etwas machen sollte gegen diese Gefahr von Drohnen.
Marcel Ruf verlässt sein Büro und läuft in die Räumlichkeiten des Gefängnisses. Vor jeder Tür, und es sind viele, hält er an, greift zum großen Schlüsselbund an seinem Gürtel, schließt auf und wieder zu. In den hohen Gängen des alten Gebäudes herrscht Betrieb. Männer jedes Alters laufen herum. Marcel Ruf ist der Einzige, der Anzug und Krawatte trägt.
Freitag ist Kiosktag, Wäschewechsel, Bibliothek, also das heißt von 10 bis um 11:30.
Durch eine Schleuse geht es in das Sicherheitszentrum der Strafanstalt.
Wir sind hier im Technikraum. Hier ist während 24 Stunden, 365 Tage im Jahr jederzeit ein Mitarbeiter.
30 Bildschirme hängen an der Wand. Sie zeigen Videoaufnahmen der verschiedenen Räume. Rote Lämpchen blinken, immer wieder ertönen Signale. Marcel Ruf wendet sich dem 31. Bildschirm im Raum zu. Er ist an der Rückwand angebracht.
Hier auf der Rückseite haben wir den Bildschirm für die Drohnendetektionsanlage.
Zu sehen ist eine Videoaufnahme der ganzen Anstalt aus der Vogelperspektive. Gelbe Punkte zeigen, wo die Sensoren angebracht sind und wie weit sie ausstrahlen.
Dann gibt es hier die Live-Bilder dieser entsprechenden Alarme. Das heißt, wenn das System eine Drohne erkennt, wird sie hier dann aufgeschaltet. Und hier sind noch Objektinformationen, die abgespeichert sind.
Wenn das System etwas in der Luft bemerkt, liefert es Live-Bilder dieses Objekts und alarmiert den Mitarbeiter mit einem akustischen Signal. Fliegt die Drohne nicht höher als 30 Meter, kann der Mitarbeiter mit einer Pistole auf sie zielen, die ein Netz abschießt. Eine Art modernes Lasso also. Marcel Ruf geht nach draußen in den Regen. Kann er das Abwehrsystem vorführen? Leider nein.
Das ist das Problem, wenn ich die Mitarbeiter, die ausgebildete Drohnenpiloten sind übrigens, wenn ich die frage, ob sie mit ihrer Drohne einen Versuch starten, dann machen die das gerne bei schönem Wetter. Sie machen das überhaupt nicht gerne, wenn es regnet, weil die Drohnen sind eigentlich nicht für nasse Jahreszeiten ausgelegt. Also da würde der Schaden relativ schnell unter Umständen passieren und das möchten wir ja nicht.
Überhaupt sei es nicht ganz einfach, den Umgang mit dem Abwehrsystem zu üben.
Das Problem ist ein bisschen, wenn Sie mit Drohnen üben, dann gehen die unter Umständen kaputt. Ja, und jetzt müssten wir theoretisch mehrere Drohnen anschaffen, die wir dann zerstören. Man kann das natürlich auch anders üben, zum Beispiel mit Helium gefüllten Luftballonen, indem man den Luftballon runterholt.
Bisher schlug das System nur wegen Vögeln Alarm. Die Einstellungen mussten entsprechend angepasst werden. Zum Ernstfall ist es in Lenzburg noch nie gekommen. Das Abwehrsystem erfülle seinen Zweck also, findet Marcel Ruf.
Ich denke, das ist bei sämtlichen Sicherheitssystemen, die Sie installieren, der Fall. Wir machen bewegliche Zäune, die Alarm schlagen, wenn jemand darüber klettert. Und wenn die Gefangenen das wissen, klettern sie in der Regel da auch nicht darüber. Dasselbe mit dem Radarsystem auf der Straße. Wenn Sie einen Radarkasten installieren, dann halten sich die Autofahrer an die Geschwindigkeit.
Wertvoll sei das System auch, weil es nicht nur Drohnen erkenne, sondern auch, wenn etwas über die Gefängnismauern geworfen wird. Ebenfalls eine beliebte Art, Drogen oder Waffen zu schmuggeln. Die Strafvollzugsanstalt Lenzburg ist mit der Strafanstalt Bostadl erst das zweite Schweizer Gefängnis, das ein solches System installiert hat. Es sei aber nur eine Frage der Zeit, bis weitere folgen, ist Marcel Ruf überzeugt.
Rahel Walser. 1:3:1. Rückblende. Es war 1993. Erinnern Sie sich noch, als schon wieder keine Frau in den Bundesrat gewählt wurde? Als das Parlament Francie Matte statt Christian Brunner wählte?
Eine Wut habe ich, eine Stinkwut. Auf die Männer, die nicht die Frau gewählt haben, die endlich mal reinkommen muss. Wo sind wir denn da überhaupt? Wir sind 52% und wir lassen es uns also nicht mehr gefallen.
Und ich finde es eine Anmassung von dieser Männerherrschaft, dass einfach wieder ein Mann müssen reindrücken und die Frauen werden einfach wieder unterdrückt in jeder Beziehung. Und ich finde es eine Sauerei und ich werde die Bundessteuern nicht zahlen, solange es keine Frau im Bundesrat ist. Also einfach nicht mehr.
La discrimination de la femme en Suisse! Christiane Le Rebaudet à nos attentes! C'est scandaleux! Scandaleux!
Was muss man jetzt machen? Streiken, Steuern nicht zahlen, Demokratie neu ordnen und ganz bewusst Zügel in die Hände nehmen.
Ja, man muss nicht aufhören. Auch wenn es gerade für mich im Moment vielleicht schwierig ist, zu sagen, ja, jetzt machen wir weiter, aber wir müssen das so machen. Sonst, bringen wir nie nichts hin und Frauen werden immer noch so betrachtet, wie sie jetzt betrachtet sind. Das heisst eigentlich, ja, kommen die noch nicht, also kein Wesen.
Ja, und die Wahl in den Bundesrat schaffte damals Ruth Dreyfus. Diese zwei Frauen, Ruth Dreyfus und Christian Brunner, blicken erstmals zusammen auf diese Zeit zurück. Im Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen mit Julia Villino.
Auf einer neuen Internetseite können Interessierte die Preise für Spitalleistungen vergleichen. Damit will Preisüberwacher Stefan Meyerhans die Gesundheitskosten dämpfen. Deren Anstieg sei weiterhin seine größte Sorge. Die Schweizer Gemüseproduzenten treten aus dem Bauernverband aus. Hintergrund ist ein Konflikt um höhere Mitgliederbeiträge und um die Vertretung in der Verbandsleitung. In der Bauernzeitung erklärt der Direktor des Bauernverbands, das weitere Vorgehen werde am 1. März besprochen. Die Schweizer Curling-Männer haben an den Olympischen Spielen in Südkorea die Bronzemedaille geholt. Das Team aus Genf bezwang Kanada mit 7:5. Ebenfalls Bronze hatte zuvor die Schweizer Skicrosserin Fanny Smith gewonnen. Damit hat die Schweizer Olympiadelegation nun 13 Medaillen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.